Heute zu Gast im Podcast ist der Benedikt, Founder von Loxonet.
Plattformen, wo das treibende Glied die Geschäftsführung gewesen ist, die hatten am Anfang, so in den ersten 2-3 Monaten, hatten die eine Usage von so 30-40%. Aber Plattformen, die dann angefangen haben und Kunden, die dann angefangen haben, ihre Kolleginnen und Kollegen mehr zur Sprache kommen zu lassen, na, also so die Mitte der Gesellschaft, die Mitte des Unternehmens, die sind auf 60, 70, teilweise bis zu 80% hochgeballert in den ersten 1,5 Monaten.
Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns salespot.io. Und ja, wie im Intro schon gesagt, ist diese Woche der Benedikt von Loxonet zu Gast. Und Loxonet ist eine Mitarbeiter-App, ein Social-Intranet für Unternehmen. Sie verbessern die Kommunikation innerhalb des Unternehmens, damit jeder Mitarbeiter in Sekundenschnelle erreicht werden kann. Worum geht es heute in der Episode? Zuerst erklärt uns der liebe Benedikt, wie er überhaupt zum Konzept von Loxonet gekommen ist. Loxonet fängt nämlich als eine Vereinssoftware an, veränderte sich jedoch aufgrund von Corona in ein Unternehmensintranet. Danach zeigt uns Benedikt, welche Probleme er klassifiziert hat während des Firmenwandels. Das erste Problem war nämlich die Entschleunigung, die während Corona stattgefunden hat, welches zum Zielgruppenwandel führte. Das andere Problem war die Kommunikation, die aufgrund von Corona schwieriger stattfinden konnte. Und Benedikt beschreibt hier auch, dass es wichtig ist, den Fokus zu behalten und ein klares Ziel zu haben. Benedikt erklärt dann auch, welche Wichtigkeit Transparenz bei der Kundenakquise spielt und wie man diese Transparenz am besten an den Kunden rüberbringt. Dabei erläutert er auch, dass vor allem das negative Kundenfeedback für ihn sehr wichtig war für die Entwicklung des Produkts. Und zuletzt beschreibt Benedikt auch noch seinen Akquisitions- und Onboarding-Prozess und bietet dabei wirklich sehr, sehr wertvolle Learnings, wie man mit Psychologie Kunden akquirieren kann. Jetzt würde ich sagen, wir fackeln nicht lange und gehen direkt in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hi Benedikt, freut mich riesig, dass du heute da bist. Stell dich doch gerne bitte kurz vor und vielleicht auch in dem Zuge Loxonet.
Ja, moin Fuad und hallo liebe Zuhörer. Auch ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein darf und hoffentlich die nächste Autofahrstunde oder Joggingstrecke ein bisschen bequem mache. Mein Name ist Benedikt. Im Kern bin ich eigentlich ein Rheinländer, aber ich habe mich mit vielen Stationen dazwischen dann irgendwann verloren hier in Hamburg und heute darf ich sagen, dass ich mich hier auch sehr, sehr wohl fühle. Und ich habe mich schon relativ früh selbstständig gemacht, hatte so meine Stationen so ein bisschen solo selbstständig und habe dann halt eben früher ein paar Webseiten gemacht und was so dazugehört, so der Klassiker, den man so kennt. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich mal so eine Vereinssoftware gemacht habe. Und die habe ich dann für einen Verein gemacht und dann habe ich die dupliziert und dann hatte ich einen zweiten und dann hatte ich irgendwann einen dritten Verein. Und dann hatte ich irgendwann so viel Maintenance-Aufwand, dass ich dachte so, oh, verdammt, jetzt musst du ja irgendwas machen, jetzt musst du irgendwas daraus gestalten. Und so hat dann im Grunde genommen meine Selbstständigkeit, die dann in die erste Vereinssoftware rüberging, dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ja, also für die Kunden musst du halt eben auch was Vernünftiges liefern. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich ein Social Intranet gemacht habe für Vereine. Und dieses Social Intranet für Vereine hat dann auch einen echt coolen Start gehabt und wir hatten dann einige Vereine und Stiftungen und dann Verbände und dann auch schon die ersten Parteien, die das genutzt haben und waren eigentlich ziemlich auf einem gefestigten Weg. Und dann kam eines Tages Corona um die Ecke und hat uns einmal so ziemlich einen Knüppel drüber gehauen, weil diese Vereine, mit denen wir zuvor gearbeitet haben und die wir angesprochen haben, natürlich alle total andere Gedanken hatten und nicht mehr so erreichbar gewesen sind. Und das führte dann am Ende des Tages zu dem, worüber wir, wenn ich das richtig verstanden habe, uns heute auch so ein bisschen unterhalten werden. Und zwar, was passiert eigentlich mit so einem Unternehmen, das so im Transformationsprozess ist? Und genau diesen Transformationsprozess, den haben wir durchgemacht mit unheimlich vielen Learnings, auf die ich alle im Übrigen echt stolz bin, auch wenn sie teilweise wehgetan haben. aber die uns heute zu dem gemacht haben, was wir sind. Wir sind heute eine Mitarbeiter-App für den deutschen Mittelstand. Krass spannendes Thema, gehen wir später drauf, aber der Weg dahin genauso spannend.
Ja, mega. Also ich freue mich auch riesig darüber. Also diese Thematik, die wir heute besprechen mit dem Zielgruppenwechsel, ist einfach etwas, was, glaube ich, jeden Unternehmer beschäftigt, was fast jeder Unternehmer wahrscheinlich auch mal durchmacht, weil man sich am Anfang so seine Hypothese irgendwie erstellt, hey, ich möchte mit dem und dem Kunden vielleicht mal zusammenarbeiten und möchte die und die Serviceleistung anbieten, und dann kriegt man relativ schnell Feedback vom Markt, ob diese Serviceleistung letztlich stimmt oder auch nicht und inwiefern man sie dann vielleicht auch anpassen muss oder inwiefern man vielleicht das ganze Geschäft auch anpassen muss. Deshalb freue ich mich riesig, darüber zu sprechen. Vielleicht fangen wir einfach direkt an und verschwenden gar nicht viel Zeit. Du hast jetzt davon gesprochen, hey, du hattest am Anfang Vereine, denen du erstmal, ich sag mal, auf individueller Basis zusammengearbeitet hast. Und dann hast du dann irgendwann mal das dann weiterentwickelt, wo dann letztlich wahrscheinlich die Maintenance irgendwie abbilden wolltest in Form einer Software. Wie hat das Ganze tatsächlich gestartet, um da ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bringen?
Ja, gestartet hat es damit, ich war bin in einem Verein und da gab es so ein Intranet. Das war so mega starr und das war so zum Informationen abrufen, aber am Ende des Tages war das Ding eine Einbahnstraße. Und für mich damals, wie aber auch heute, waren Vereine immer so ein Thema, dass ich gedacht habe, dass es ja aus dem Miteinander und aus der Kommunikation lebt. Und deswegen haben wir so ein bisschen wie so ein Chefkoch, wenn du so willst, uns so ein Intranet mal genommen und haben da so ein paar Rezepturen reingemischt. Und wir haben uns dann eine eigentlich ziemlich basic Frage gestellt, die uns bis heute begleitet, nur auf einer anderen Zielgruppe. Und die Frage war, was macht Social Media so erfolgreich und warum verwenden wir das nicht im semi-professionellen oder im professionellen Korridor? Und diese Frage hat uns eigentlich immer unheimlich bewegt und hat uns einfach geholfen, diese ganze erste Entscheidungsfindung, aber dann auch den Transformationsprozess mitzugehen. Und wir haben dann das, was man kannte als eine statische Kommunikation, haben wir dann so ein bisschen verfeinert, dass man dann anfangen kann, Sachen zu kommentieren, dann Sachen zu liken, und dann sind wir in die Richtung gegangen, dass wir halt eben auch die anderen Erfolgsrezepte aus Social Media uns hergenommen haben. Und das ist halt eben auch die Art und Weise, wie man kommuniziert. Und wenn wir uns heute mal angucken, wie sich unser tägliches Konsumverhalten verhält, dann lesen wir nicht mehr 20 Meter lange FAZ-Artikel, sondern man sieht halt eben mal von Tagesschau 24 ein 60-sekündiges Video und fühlt sich gefühlt genauso informiert. Und auch das ist eines dieser Elemente, die wir dann in unser Produkt beigemischt haben, die einfach die Kommunikation dynamisch, lebendig und auch irgendwo menschlich gestaltet. Und auch das ist für mich, und ich hatte eingangs ja gesagt, dass ich auf wirklich alle Entwicklungen, die wir durchgemacht haben, unheimlich stolz bin. Das ist etwas, was uns bis heute geprägt hat und das, was wir bis heute mitgenommen haben. Und zwar, dass wir wirklich die Konversation und den menschlichen Austausch immer mitgenommen haben und auf unserer Reise nie verloren haben. Und gerade das heute den Mitarbeitern zur Verfügung stellen und vorwiegend auch wirklich den Mitarbeitern, die draußen unterwegs sind und beispielsweise gar keine Firmen-E-Mail-Adresse haben. Was, by the way, 56% der deutschen Arbeitnehmer sind. Also man möge es nicht denken, aber wenn, ja, ist krass. Aber wenn du draußen mal unterwegs bist und dir anguckst, wer räumt Regale ein, wer hilft dir, wenn du im Krankenhaus bist, wer hilft unseren Großeltern, wer fährt unsere Güter von A nach B? Und wenn man da einmal mit offenen Augen so ein bisschen durch die Welt läuft, dann mal feststellt, wie viele Leute sind echt von dem, was wir an digitalen Fortschritt haben, in der beruflichen Welt davon ausgeschlossen und abgetrennt. Das ist schon echt signifikant. Und ja, das hat uns dann demgemäß auch mit motiviert. Und deswegen haben wir eben diesen menschlichen Teil, den wir aus der Vereinskommunikation damals gelernt haben, immer mitgenommen. Und heute hilft uns das ungemein, weil das Thema Wertschätzung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach ein enorm wichtiges Thema geworden ist. Und anders als viele denken, voriger oder vorangehender Kündigungsgrund als jetzt beispielsweise das Gehalt, das man gerne erhöht haben möchte, Das ist es nicht. Im Vorwiegenden sind die zwei bekanntesten Kündigungsgründe bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Kritik an der mangelnden und schlechten Kommunikation und darüber hinaus halt eben auch in der zweiten Stufe die geringe Wertschätzung. Und ich denke, wenn Menschen miteinander kommunizieren und einen Kanal bekommen, um sich halt eben auch mal wertzuschätzen, dann halte ich das für ganz wichtig. Und ja, das ist so einer dieser Teile, die sich dann mitnehmen lassen.
Sehr spannende Einblicke. Wenn wir vielleicht an die erste Iteration denken, also was hat euch tatsächlich dazu gebracht, zu überdenken, hey, das, was wir jetzt gerade machen, ist nicht richtig? Wann war dieser Punkt wirklich da, dass ihr dann verstanden habt, okay, wir müssen das vielleicht ein bisschen anpassen, unser Geschäftsmodell? Und vor allem, wie habt ihr das überhaupt erkannt? Weil das Erkennen eines Problems, ob es wirklich ein kritisches Problem ist, das zu klassifizieren, ist unglaublich schwierig. Also was hat da stattgefunden damals?
Also ich könnte jetzt super kluge Sachen sagen und sagen, dass ich natürlich alle Bücher wie Lean Startup und so weiter mir durchgegoogelt habe. Und na klar, habe ich das in Lean-Prozess mir rausgeholt. Aber nee, habe ich nicht. Also so ehrlich müssen wir an der Stelle wirklich sein. Wir haben es tatsächlich festgestellt in zwei Komponenten. Die erste Komponente war die Corona-Komponente, wo wir einfach festgestellt haben, dass wir unsere Zielgruppe ja gar nicht mehr erreichen können. Ja, früher habe ich jetzt irgendwie eine Partei oder einen Verein oder eine Stiftung und da gab es eine Festnetznummer. Und dann muss man mal versuchen, im März 2020, April 2020 oder Juni 2020 auf irgendeiner Festnetznummer anzurufen in einem leeren Gebäude. Funktioniert nicht. Das heißt, wir hatten einfach wirklich einen kompletten Cut und konnten die Leute, mit denen wir kommunizieren wollten, einfach nicht mehr erreichen. Und die zweite Tatsache, die wir festgestellt haben, ist, dass die Vereine für viele Personen ein Ort sind, den sie nutzen zur Entschleunigung. Und ein Ort der Entschleunigung mit einem wachstumsgetriebenen SaaS-Startup zu kombinieren, das ist möglich. Und ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die das erfolgreich machen. Und dafür habe ich einen großen Respekt. Aber es ist halt eben echt eine besonders große Herausforderung. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir gehen dahin, wo wirklich der Need da ist. Und dann kam der dritte Zufall mit rein. Der dritte Zufall ist, dass wir durch das vorige Anbieten eines Social Intranets damals für Vereine, dass wir da einige Geschäftsführer dabei hatten, die erkannt haben, so, boah, krass, ich habe ja echt Riesenprobleme, jetzt mit meinen Mitarbeitern zu kommunizieren. Ich habe Riesenprobleme, die mal nach einer Meinung zu fragen. Ich habe Riesenprobleme, denen wichtige Informationen zu transportieren. Der Brief ist es nicht. WhatsApp wird ungern genutzt und wenn genutzt, dann verboten, haben mittlerweile auch die meisten erkannt. Und dann brauche ich irgendeinen Kanal dafür. Und wir hatten dann einige Vereinsmitglieder, diversester Vereine und Parteien und Co., die dann gesagt haben, so, okay, also Loxonet, das nutze ich jetzt für meinen Verein und Kommunikation funktioniert, ist stabilisiert, Zusammenhalt wird gestärkt. Eigentlich brauche ich doch dieselben Komponenten in meinem Unternehmen auch, weil am Ende des Tages sind es doch Menschen, mit denen wir arbeiten. Und daher hat uns dann diese dritte Komponente mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die von sich aus gesagt haben, so wow, krass, was brauchen wir fürs Unternehmen, hat uns dann den Anstoß gegeben und uns dann auf diesen Weg eingestiehlt, der dann auch noch nicht der Meisterweg war. Also ich bin, wie gesagt, ich hätte sicherlich mehr Bücher lesen. Ja, ich hätte sicherlich mehr Bücher lesen sollen, als ich das Ganze gestartet habe. Was einem so auf der Reise begegnet, das ahnt man ja anfangs gar nicht. Aber dennoch war das dieser Anstoß. Und diesen Anstoß, den haben wir dann genutzt, um, so wie ich das aus der Landwirtschaft kenne, aus der ich ursprünglich komme, dann halt eben auch genutzt habe, um da pragmatisch in die weitere Umsetzung.
Sehr spannend. Also um das zusammenzufassen praktisch, erstmal haben wir Corona. Corona führt dazu, dass die Menschen, die man erreichen möchte, dass man die nicht erreichen kann. Dann haben wir eine Zielgruppe, die wir versuchen mit einer Leistung zu bedienen, die vielleicht konträr zu dem sind, was sie eigentlich suchen, sprich Entschleunigung. Das heißt, sie möchten eigentlich eher Ruhe und eher die Dinge langsamer angehen als schneller angehen. Und dann haben wir gleichzeitig aber, was ich mega interessant finde, trotzdem innerhalb dieser Zielgruppe Parteien, die einen ganz anderen Use Case für sich sehen. Das heißt, sie sehen einen ganz anderen Anwendungsbereich. Das heißt, letztlich, das ist meine Meinung, so in allem Schlechten steckt auch manchmal irgendwas Gutes. Und auch wenn Corona mal vieles Schlechtes hat, hat es euch vielleicht auch dazu geführt, die Realität schneller zu erkennen, dass eine andere Zielgruppe vielleicht einen viel, viel interessanteren Markt denn darstellen könnte.
Das würde ich so unterstreichen. Also am Ende des Tages hat es uns zu unserem neuen Glück geführt. Das war natürlich am Anfang, haben wir das so nicht wahrgenommen. Aber das ist ja meistens so in so einem Prozess der Transformierung. Und vielleicht gehe ich da so ein bisschen weiter mal in unsere Kiste rein, was wir so gemacht haben. Aber das ist ja meistens so in diesem Prozess des Transformierens. Jeder Wandel tut ja erstmal irgendwo weh. Das ist selbst wenn ich echt coole neue Schuhe kaufe, das fühlt sich halt noch nicht geil an auf dem ersten Meter. Und genau dasselbe hatten wir dann auch während unserer Transformation und dachten so, okay, alles klar. So, wir haben die Message gecheckt, komm, outgoing. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben dann gesagt so, okay, alles klar. Wir sind ein Social Intranet für Unternehmen und Vereine. Damit haben wir uns ehrlicherweise für richtig smart gehalten, weil wir dachten so, okay, wir sind so, wir können alles, wir können richtig viel, Riesenmarkt. Sicherlich werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die damit verbundenen Probleme schon selber erkennen, aber vielleicht mal den Ball an dich gespielt, Fuad, so wo siehst du das Problem dann in unserer zweiten Stufe der Entpuppung?
Ja, also Fokus, um das in einem Wort vielleicht zusammenzufassen. Also vielleicht vertue ich mich da auch, aber ich habe halt gelernt, dass immer wenn ich irgendwie auch mit der Agentur den Fokus verloren habe, dann hat es mir letztlich geschadet.
Ja, und damit triffst du echt den Nagel auf den Kopf. Wir waren die eierlegende Wollmilchsau, dachten, wir könnten alles und haben uns gedacht, warum wir jetzt nicht unfassbar skalieren. Und am Ende des Tages waren es dann auch wieder die Kunden, die ich echt mich auch darüber freue, vorwiegend auch die Kunden, mit denen wir die Interessenten, die wir nicht als Kunden gewinnen konnten, die dann auch ganz ehrlich und transparent gesagt haben, so, Freunde, so, was seid ihr denn? So, ihr wollt ein Social Intranet für Unternehmen und dann irgendwie ein Social Intranet für Vereine, so, ey, das macht zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, zwei unterschiedliche Needs, wie wollt ihr das denn überhaupt abdecken? Und wir arbeiten nur mit Profis und ihr seid für uns keine Profis. Und dann sitzt man halt da und denkt so, au, das tut weh. Ja, also dann so ein Feedback zu kriegen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man dann das Feedback kriegt und am nächsten Tag steht man auf und sagt so, ja, okay, komm, Vollgas. So. Sondern manchmal muss man sich halt eben ein, zwei, dreimal öfter eine abholen. Und das haben wir auch in dem Fall. Und wir haben dann versucht, unser Wording zu richten. Dann hatten wir eine ganz spannende Geschichte. Das weiß tatsächlich kaum jemand. Unser Unternehmensname heißt Loxonet. Hast du eine Ahnung, wo das herkommen kann?
Absolut nicht, nee. Tatsächlich nicht.
Okay, also wir haben, als wir das Unternehmen gegründet haben, haben wir gedacht, so, okay, komm, wir brauchen so einen Namen, der uns jetzt in Google nicht super teuer kommt. Ja, also 5000 andere Unternehmen heißen so, man braucht auf jeden Fall einen Unique-Namen. Dann alles mit Yando hinten dran, dachte ich mir so, boah, ich bin gerade aus Berlin ausgezogen, dann nehme ich jetzt Berlin, nicht wieder Hamburg. Und dann haben wir überlegt und ich war immer fasziniert vom Elefanten. Und der Elefant, hat ja auch unheimlich schöne Werte, die man mit ihm verbindet. Ja, also die Beständigkeit, das Familiäre, die Verlässlichkeit, aber auch eine Stärke, eine gewisse. Und dann haben wir das Unternehmen vom Loxodonta abgewandelt, was der lateinische Name ist für den Elefanten. Und wir haben es Loxonet genannt. Und um den Bogen wieder zurückzuspannen auf unsere Transformation, haben wir dann gedacht, so okay, so irgendwie jetzt mit jetzt mit dem Loxonet so, ey, das wird irgendwie connected mit Vereinen oder so ein bisschen hybrid, irgendwie, das kriegen wir nicht ganz hin. Lass mal eine neue Marke machen. Dann dachten wir so, okay, geil. Ja, wir setzen jetzt so ein zweites Produkt auf, haben dafür auch schon einen coolen Namen gefunden, Palix. Ich glaube, die Domain haben wir immer noch. Wenn nicht, dann kaufe ich sie jetzt wieder, dass sie mir keiner klaut. Aber Palix stammt dann von einem anderen afrikanischen Tier, was der Leopard ist. Den lateinischen Namen kriege ich nicht ganz auf die Kette, aber daher leitet es sich ab. Und das hatten wir dann vorgehabt, so als ein neues Brand aufzusetzen. Und da bin ich unheimlich dankbar für meine Gesellschafter, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeite, die mir dann auch schnell signalisiert haben, so, vielleicht ist jetzt da eine zweite Brand draufsetzen nicht das Smarteste. Und wir haben uns dann zusammen hingesetzt und haben dann gemeinschaftlich gesagt, okay, wie schärfen wir das Ganze? Und dann haben wir gesagt, so, okay, so, wir müssen unserem vorigen Geschäftsmodell, müssen wir Goodbye sagen. Wir kriegen es nicht miteinander kombiniert. Und wir haben bereits den Proof of Concept, weil es Unternehmen gibt, wo unser damals noch Social Intranet abgeht, wie heißt es, Frittenfett. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen von den Vereinen los sein. Und jetzt kommen wir langsam in diesen Nährboden, nach einer schon etwas längeren Geschichte, der uns dann dazu führt, dass es dann da entsprechend ein kleines Stück weitergeht.
Echt spannend. Also deshalb liebe ich es, diesen Podcast zu führen, weil man immer Geschichten hört, ich sag mal, die man vielleicht selber noch nicht durchlebt hat oder die man vielleicht auch schon durchlebt hat. Wenn ich so zurückdenke, wie viel wir als Unternehmen iterieren mussten im letzten Jahr. Wir haben damals angefangen, auch noch nicht so diesen klaren Fokus wirklich, mit wem wollen wir alles arbeiten. Also wir wussten immer, es ist ein SaaS-Unternehmen, es ist eine Plattform, aber dann ist das auch ein riesiges Spektrum nochmal für sich, ne? Wo man auch verstehen muss, wie groß muss das Unternehmen zum Beispiel sein. Dann hatten wir ziemlich viele Kunden und irgendwann mal haben wir dann die Entscheidung getroffen, okay, aber wir wollen jetzt zum Beispiel Service-Level erhöhen und so die Qualität, das, was wir anbieten können, technisch wollen wir umsetzen. Ist aber nicht möglich mit den Kunden, die wir jetzt gerade haben, weil sie sich das vielleicht nicht leisten können, weil wir vielleicht zum Beispiel ein ganzes Growth-Team benötigen. Und dann bist du bei ganz anderen Kostenstrukturen. Und dann haben wir zum Beispiel dann auch immer mal die Entscheidung dann getroffen, okay, da müssen wir jetzt alle Verträge auslaufen lassen, die wir jetzt da haben und uns auf ein anderes Kundensegment konzentrieren
zu
können.
Auch eine Sache, die wehtut. Ne?
Und da musst du dich das erstmal trauen. Zu sagen, okay, alles klar. Dann haben wir vorher angetestet, ob wir, ich sag mal, in einem anderen Kundensegment ankommen und haben dann irgendwie da so einen Übergang gehabt. Aber dann hast du auch erstmal Kosteneinbußen oder so Einnahmeeinbußen. Ne? Deswegen finde ich das echt spannend, immer zu hören, Was hat jeder Gründer so für Erfahrungen gemacht während dieser Iteration? Wie hat sich das weiterentwickelt? Und vor allem auch mit dem Branding. Das ist eine Frage, die mich bis heute beschäftigt. Unser Branding ist zum Beispiel digital umsetzen. Und wir arbeiten auch mit englischen Unternehmen zusammen und die können den Namen halt nie aussprechen. Und da denken wir uns auch die ganze Zeit, okay, alles klar, wir brauchen irgendwie so einen englischen Namen. Aber dann da wieder einen Brandwechsel zu machen, dann müssen wir halt wieder in Deutschland die ganze Arbeit leisten, ne?
Ja.
Das ist unglaublich schwierig. Also deswegen verstehe ich den Punkt auch, warum vielleicht deine Gesellschafter gesagt haben, hey, so eine zweite Brand, das ist schon ein Stück Arbeit, was man dann wieder da leisten müsste. Und wie ging es dann aber weiter in der Geschichte bei euch?
Wir haben dann ehrlicherweise den direkten Weg gesucht zu unseren Bestandskunden. Also wir haben die Kunden identifiziert, die Loxonet nutzen als Social Intranet für Unternehmen. Und haben gesagt, so Freunde, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Leistung? Und wir haben grundsätzlich positives Feedback bekommen, aber auch negatives Feedback. Und das negative Feedback war eigentlich das, was uns am meisten geholfen hat. Weil dieses negative Feedback haben wir dann zum Anlass genommen zu sagen, so okay, hier gibt's Stellschrauben. Denn wenn ich dieses negative Feedback behebe, dann mache ich dich ja glücklich und du bist ja meine Zielgruppe. Und dieses negative Feedback hatte im Kern zwei Themen. Und die waren dann auch ein ordentliches Stück an Arbeit, dort entsprechend hinzukriegen. Das erste Thema, das wir in einem negativen Feedback haben, war, und das ist eines der schwerwiegendsten, beziehungsweise ich komme erstmal auf das andere Thema, wenn du mir das erlaubst. Also,
sehr gerne.
Ein Thema dieses negativen Feedbacks war die Usability. Wir hatten also ein Produkt, das war schon relativ, das hatte schon eine Komplexität, und diese Komplexität, die haben wir schon irgendwo so ein bisschen dann wieder runtergeschraubt, als Experteneinstellung bereitgestellt. Aber die haben halt eben gesagt, so, hey, hör zu, so, wir, wenn wir jetzt irgendwie hier zusammenarbeiten wollen, ja, dann holen wir uns ein Microsoft Teams, ja, dann holen wir uns kein Social Intranet. Bitte haltet doch die Sachen so, dass die Leute sofort checken, worum es hier eigentlich geht und welchen Auftrag wir als Arbeitgeber unseren Arbeitnehmern geben mit dieser Plattform. Und das hat dann dazu geführt, dass wir in unserer Ansicht tatsächlich sehr, sehr schnell an eine Facebook-Darstellung gekommen sind. Da kann man sich mal fragen, so, sind die völlig einfallslos da drüben in Hamburg? Nee, sind wir nicht, sondern am Ende des Tages muss ja der Köder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und der Fisch in dem Fall sind ja die Kolleginnen und die Kollegen, also die Mitarbeiter. Das heißt, die müssen ja etwas haben, wo sie sofort verstehen, was eigentlich von ihnen abgefragt wird und was damit bezweckt werden soll. Und als wir dann optisch in diese Richtung eines Facebooks gingen, unten klassischerweise mit diesen Nachrichtenfenstern, in einem Dashboard mit Like-Funktion, Kommentarfunktion, User-Verlinken, haben die sofort gecheckt, so, alles klar. Es geht hier also wirklich, das ist ein Social Network für unser Unternehmen. Das wollen die von mir. Cool, habe ich verstanden, mache ich mit. Das war das Erste. Und das Zweite war das, was uns dann in die letzte Evolutionsstufe geschoben hat. Und zwar haben wir das Ganze webbasiert angeboten und wir haben das angeboten als eine sogenannte PWA-App. Die Techies hier unter uns, die wissen, was das bedeutet. Ja, PWA-App ist so eine Browser-App. Eigentlich ist eine Browser-App richtig geil. Ja, das ist im Grunde genommen die Webseite, aber mobilfähig gemacht mit dem gesamten Funktionsumfang, den man sich so vorstellt. Und eine Top-Sache. Wird allerdings nicht so wirklich als App gesehen oder anerkannt, weil man halt eben sagt, so, ja, nee, App ist für mich App Store oder Play Store. Und das war der zweite große Knacker. Und dann wussten wir, okay, alles klar, Social Intranet ist cool, Social Intranet funktioniert und erfüllt seinen Sinn. Aber wenn wir damit wirklich die Leute erreichen wollen, um die es geht, also die Kolleginnen und Kollegen, die nicht am Schreibtisch sitzen, sondern die, die draußen unterwegs sind, dann brauchen wir eine App. Und so haben wir dann aus dem Social Intranet nicht mehr für Vereine, nicht mehr für die eierlegende Wollmilchsau, sondern auch nicht mehr für Unternehmen haben wir eine Mitarbeiter-App gemacht. Und das war dann die letzte Stufe, die wir dort ausgebaut haben, wo wir gesagt haben, okay, puh, Wahnsinn, damit ist die Transformation durch. Und haben uns damit in einer relativ kurzen Zeit, also innerhalb dreieinhalb Jahren komplett durchtransformiert von einem Social Intranet für Vereine, wie gesagt, zu einem Social Intranet für alles, zu einem Social Intranet für Unternehmen und heute einer Mitarbeiter-App, die dann sehr, sehr gut funktioniert auf dem Markt, weil einfach die ganzen Unternehmen wissen, wie wichtig das Thema Fachkräftemangel ist. Und wir kriegen ja unheimlich viel mit, was so in die Richtung Recruiting geht. Heißt also, ganz viele Unternehmen müssen sich unheimlich bemühen, die neue Kolleginnen und Kollegen in das Unternehmen reinzuholen, die wirklich auch die harte Arbeit leisten, von der wir ja heute wirklich auch in unserer deutschen Wirtschaft überhaupt diesen Erfolg haben, den wir haben. Und das ist halt eben, das ist unheimlich schwer, neue Talente ranzuholen. Aber ganz, ganz viele Unternehmen haben in den letzten Jahren, aber auch Monaten unterschätzt, wie wichtig es ist, die Fachkräfte, die ich habe, auch überhaupt zu halten. Und wenn ich da Fachkräfte habe, die schon die ganze harte Arbeit machen und ich setze denen im Jahr 2022, nachdem das Faxgerät sich mittlerweile hat vertreiben lassen aus dem Gesundheitsamt und ich setze denen immer noch ein schwarzes Brett vor und sage, um 7.15 Uhr stehen wir dort und wenn du diese Information verpasst, dann kannst du deine Arbeit nicht richtig ausrichten. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dieser Wandel in dieser Arbeitswelt, dieser Wandel in der Kommunikation auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der hat stattgefunden. Das spüren wir einfach enorm. Und damit sind wir jetzt heute unheimlich stolz, dass wir wirklich echt auch coolen Unternehmen helfen dürfen, die ganze Belegschaft miteinander zu vernetzen und damit halt eben auch mal kurz per Push-Notification auf meinem iPhone in der App, die mein cooles Firmenlogo hat, halt eben dann auch noch eine Mitarbeiterumfrage einzustellen. Und dann ist halt eben nicht die Weihnachtsfeier immer am dritten Donnerstag im Dezember, wo blöderweise meine Tochter auch immer Ballettaufführung hat und ich nie mitmachen kann, sondern dann werde ich halt eben mal gefragt, hey Kollege, wie sieht's aus? Wollen wir das dann oder dann machen? Und das bringt einfach unheimlich viel Wertschätzung in so ein Unternehmen rein. Und daran partizipieren zu dürfen, ist richtig cool. Und ich weiß nicht, wohin wir gleich noch in unserem Gespräch steuern, aber sollte es die Möglichkeit geben, dass wir noch so ein bisschen von Erfahrungen sprechen, wie das dann so ist, bei das Unternehmen einzuführen oder bei einem Sommerfest eingeladen zu sein, so wie letzte Woche am Freitag, herzlichen Dank auch nochmal an den Gastgeber an dieser Stelle, dann hört man, was das auch wirklich für einen Spaß machen kann.
Also es ist echt eine richtig coole Story, muss ich echt mal sagen. Vielleicht um das zu verstehen, wie lange hat dieser Prozess gedauert, bis ihr jetzt da seid, wo ihr jetzt heute steht praktisch, also bis zur Mitarbeiter-App?
Ist halt die Frage, ne? Also wo beginnt die Transformation oder wo beginnt die Unternehmensgründung? Wenn wir die Transformation uns angucken, dann hat die Transformation pünktlich gestartet am ersten Tag von Corona. Und ansonsten waren wir vorher schon ungefähr ein Dreivierteljahr auf dem Markt mit dem Social Internet für Fahrer.
Ich glaube, eine Transformation, vielleicht täusche ich mich, aber beginnt irgendwo immer mit der Erkenntnis, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und deshalb kann man vielleicht auch entsprechende Systeme etablieren, basierend auf den Learnings, um zu schauen, bin ich noch auf der Spur oder weiche ich gerade irgendwie nach rechts oder links aus? Habt ihr jetzt basierend auf diesen Learnings dann irgendwelche Systeme bei euch? Muss jetzt nichts Komplexes sein, aber habt ihr da irgendwas mitnehmen können, wie ihr für euch identifiziert, ja, das, was wir jetzt gerade machen mit der Mitarbeiter-App, das ist richtig? Und vor allem, das hat letztens auch ein Gast gesagt, hier schöne Grüße an Julius, da kommen wir auch bald eine Episode raus. Man sieht immer so viele Opportunitäten auf dem Markt. Man kann gerne dann nochmal vielleicht auch eure Mitarbeiter-App, um diese Funktionalität zu erweitern, diese kann man auch nochmal hinzufügen, ne? Weil jetzt muss man irgendwie dann nochmal die Kontrolle behalten, dass man weiß, hey, ich konzentriere mich wirklich auf das Wichtige, ne? Habt ihr da irgendwie so ein System für euch entwickelt?
Absolut. Auch das war mit Learnings versehen. Dadurch, dass wir die Vergangenheit hatten, damals noch im Vereins- und Verbands- und Stiftungswesen, haben wir super viele Funktionen schon gehabt. Funktionen, die heute auch noch echt gut funktionieren. Ja, eine Bildergalerie wird heute genutzt, um von der Weihnachtsfeier und Ähnlichem coole Bilder hochzuladen, aber auch in einem Mittelständler, der einen Familienhintergrund hat, auch die ganze Firmengeschichte zu archivieren, was auch echt eine schöne Sache ist und auch verbindet. Das heißt, davon haben wir auf jeden Fall ein paar Themen mitnehmen können. Allerdings messen wir uns tatsächlich mittlerweile nur noch komplett beim Kunden. Denn natürlich können wir jetzt in unser HubSpot gehen und dann ein supergeiles KI, Blockchain, was auch immer, Tool da durchknallen und dann sagt es, wo ist der Fehler? Wird sicherlich auch seine Berechtigung haben. Aber wir gucken uns die Gesichter an von unseren Kunden, wenn wir vor Ort sind, das Onboarden. Wenn die das Onboarden, wir nicht vor Ort sind, aber mit denen unsere zweiwöchigen Follow-ups haben, wo man einfach reinguckt und sagt so, hey, hör zu, so, wie geht das denn ab bei euch? Ja? Und was interessiert die Leute? Und wir messen unseren Erfolg, ob wir on track sind, in der Zielgruppe, die wir bei unseren Kunden installiert haben. Und wir messen den Erfolg von dem, was wir denen bereitstellen, auch daran, was wir denen Tipps auf den Weg geben, welche Inhalte jetzt gerade spannend sind und welche nicht. Und da gibt es auch Abweichungen, die spannend sind und uns unheimlich viel haben dazulernen lassen. Zum Beispiel, als wir früher hingegangen sind, haben wir gesagt, so okay, dann auf jeden Fall macht mal immer wieder Postings aus der Geschäftsführung vom Geschäftsführer. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, die Plattformen, wo das treibende Glied die Geschäftsführung gewesen ist, die hatten am Anfang, so in den ersten 2-3 Monaten, hatten die eine Usage von so 30-40%. Aber Plattformen, die dann angefangen haben und Kunden, die dann angefangen haben, ihre Kolleginnen und Kollegen mehr zur Sprache kommen zu lassen, na, also so die Mitte der Gesellschaft, die Mitte des Unternehmens, die sind auf 60, 70, teilweise bis zu 80% hochgeballert in den ersten 1,5 Monaten, weil die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich dieser Inhalt mehr zugesagt hat. Was nicht heißt, dass Inhalte von der Geschäftsführung nicht interessant sind, aber was ja gerade zeigt, wie gerne Kolleginnen und Kollegen ja auch untereinander nicht nur kommunizieren, sondern auch Wissen mitteilen und Erfolge teilen. Und Wissen mitteilen ist zum Beispiel einfach mal, wenn ich jetzt eine geile Maschine habe für Kronkorken, ja, und die macht 10-mal schneller einen Kronkorken drauf als das vorige alte Blechding, dann finden das die Kolleginnen und Kollegen an der Produktionskette halt richtig geil. So, und dann stehen die da und sagen so, hier ist unser Hektospeed 25 und guckt euch das mal an. Bam, 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 Kronkorken. Und die denken so, wow, Alter, das ist ja richtig cool. Und dieser Inhalt, der geht dann richtig ab. Und dann zu sehen, wie die Reaktion darauf ist, ist cool. Und was auch Bock macht, ist zu sehen, und das finde ich so wichtig, auch wegen des Fachkräftethemas, das ich ja eben angesprochen habe, was auch richtig Bock macht zu sehen, ist halt eben, wenn bei Unternehmen Azubis zum Beispiel ihr Gesellenstück fertigstellen und dann stolz wie Bolle da stehen und halt eben so sagen, so hey, vielen Dank für die Ausbildung, die ich hier haben durfte. Vielen Dank an meinen Mentor, @Benutzername, ja, also gleich verlinkt und dann so, guckt euch das mal an, so, ich habe bei null angefangen, hier bin ich und ich bleib auch bei euch und ich finde das geil. Und dann zu sehen, wie diese Kolleginnen und Kollegen da krass gefeiert werden, ist eine richtig, richtig schöne Sache. Motiviert uns, gibt uns viele Insights, wir haben super viel Analytik dadurch, sinngemäß, und lernen auch immer mehr dazu, wie Unternehmenskommunikation in Unternehmen und in den jeweiligen Branchen richtig angewandt wird. Und da wird es auch in den nächsten Jahren sicherlich noch ein paar spannende Parallelprodukte beziehungsweise Paralleldienstleistungen geben. Aber ich hab meiner Kollegin, die daran arbeitet, habe ich versprochen, das noch nicht zu verraten. Aber das wird man dann schon noch mitbringen.
In der zweiten Episode sehr, sehr gerne.
In der zweiten gerne, ja.
Ja, da sprichst du auch wieder ein Thema an Bord. Das ist eine Episode für sich. Also ist ein riesiges Thema. Digitalisierung von Verhaltenspsychologie tatsächlich. Also was wir oft machen ist, weil wir Technologie haben, ist, dass wir eine Serviceleistung anbieten, die wir vielleicht nicht richtig framen. Und dadurch, wenn wir zum Beispiel das jetzt einfach mal sehen, wir haben den Geschäftsführer im Unternehmen, ist nicht digital, dann läuft er ja nicht von Station zu Station und erzählt den Leuten, ja, hier, guck dir das Ding an, das ist so cool, sondern es sind, wie du gesagt hast, die Mitarbeiter, die untereinander reden, und die Kommunikation findet auch im Non-Digitalen unter den Mitarbeitern statt. Das heißt, auf der Plattform logischerweise muss sie genauso auch zwischen den Mitarbeitern stattfinden. Es ist das Einzige, was sich ändert, ist ein Medium. Und das Medium ist dann letztlich vielleicht die Plattform, dass die genutzt wird, anstatt dass man vielleicht face-to-face miteinander spricht. Und das ist auch ein riesiges Learning, was du jetzt zwischen den Zeilen gerade gesagt hast, was ich auch bei vielen hier und da manchmal auch bei Kundenprojekten sehe, dass dieser Aspekt der Verhaltenspsychologie, wie denkt der Mensch, wie lebt der Mensch und wie kommuniziert der Mensch im Alltag, das komplett außen vor gelassen wird. Und das ist aber elementar, wenn es darum geht, wie strukturiere ich überhaupt meine Plattform oder wie baue ich mein Softwareprodukt und wie passe ich es letztlich an meine Zielgruppe an und wie stelle ich es zur Verfügung. Das ist ein mega wichtiger Punkt, den du tatsächlich da ansprichst.
Kann ich auch ratzfatz dran anknüpfen, weil Das ist auch so eine, heute geht es ja so ein bisschen um Learning. Ich mag das ja gern. Aber das ist auch so eine Erkenntnis, die wir hatten. Am Anfang waren wir so, okay, geil, wir sind eine geile Softwaremaschine, ja. Viele Kunden oben rein, paar Kunden unten raus und los geht's, alles voll durchskaliert und so weiter. Ja, sind wir, und die Prozesse vom Self-Onboarding, also wir bis zum SEPA kann jemand da alleine durchlaufen. Und wir dachten am Anfang, okay, die lassen wir da alleine durchlaufen, bloß keinen Kontakt mit Menschen. Funktioniert nicht. Am Ende des Tages, und das checken wir manchmal nicht, ist auch das Softwaregeschäft ein People's Business. Und deswegen ist das unheimlich wichtig, auch auf diesen Menschen einzugehen. Und wir haben auch am Anfang auch ein anderes geiles Learning, was ich super spannend finde. Am Anfang, als wir Vertrieb gemacht haben, wir sind ja alle so ein bisschen Techies, ja. Ich bin auch ein ziemlicher Nerd. Ich habe die erste digitale Geschäftsidee, die ich hatte. Ich war auf dem Internat und habe da die Internetleitung gefunden, und man musste immer in den Computerraum, um mit seiner Freundin zu telefonieren. Da hast du ja auch nicht so Bock drauf. Und dann habe ich da diese Internetleitung gesehen und habe dann von dieser Internetleitung habe ich mal einen kurzen WLAN-Router abgelegt von und dann für ein paar Kumpels nach WLAN bereitgestellt. Und da hat meine Leidenschaft für das Digitale hat da begonnen. Und am Ende des Tages ist es total wichtig, dass der Mensch, mit dem ich dort arbeite, dass man ihm auch zuhört. Und wir sind auf den hingegangen als Volltechies und dann so, okay, jetzt pass mal auf. Ja, also wir können Bums Dashboard, Bums das und das und das und API, und haben dem Sachen um die Ohren geschleudert, wo die höflich gesagt haben, so, oh ja, das kann aber viel, vielen Dank. Aber wir haben gar nicht verstanden, dass wir mit dieser technischen Vielfalt, die wir da aufgebaut haben als alte Techies, dass wir da eine ganz, ganz wesentliche Frage gar nicht berücksichtigt haben. Und zwar, wir haben nicht wirklich unseren potenziellen Kunden gefragt, hey, lieber potenzielle Kunde, wo drückt eigentlich der Schuh? Und warum glaubst du, dass wir dir helfen können? Und dass wir erst nach 2 Jahren in etwa in der Lage gewesen sind, so etwas zu verstehen, ja, solche basic questions zu fragen, das ist ja fast kriminell. Aber wir haben so lange gebraucht, um zu verstehen, dass man viel weiterkommt, wenn man dem Menschen zuhört. Und wenn man dem Menschen vielleicht nicht unbedingt ein Produkt verkauft, sondern wenn man dem Menschen freundlicherweise eine Beratung zur Verfügung stellt und er weiß, hey, da ist jemand, der kennt sich aus, der will mir jetzt nichts aufdrücken, aber ich glaube, der hat Ahnung von dem, was er tut. Und das war echt total spannend für uns.
Das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich auch munzeln muss, weil wir ja anfangs auch sehr, sehr technisch gedacht haben. Vor allem ich, ich baue bei uns oder entwickle bei uns immer neue Automationen oder versuche neue Systeme miteinander zu verbinden. Es ist einfach etwas, was ich mag. Es liegt einfach so in meiner Natur, vielleicht auch als Ingenieur, dass ich immer versuche, neue, effizientere Wege zu identifizieren. Und wenn ich dann früher in eine Kundenkommunikation gegangen bin, dann war ich auch mal so getrieben, so, ich muss denen erklären, warum diese Effizienzgewinn so gut ist für deren Unternehmen, ne? Und habe zum Beispiel auch komplett außen vor gelassen, ob die überhaupt verstehen, was ich ihnen erzähle. Und habe auch vielleicht nicht immer gefragt, so tatsächlich, passt das, was ich jetzt gerade eigentlich entwickelt habe, dieser Effizienzgewinn zu euren Prioritäten eigentlich, was ich jetzt gerade benötige. Und das ist auch das hört sich so simpel an, was du gerade sagst, aber das einfache Zuhören, das möchte man manchmal nicht, damit man vielleicht diese Problematik in die Zukunft verschiebt, ist das, was ich gerade überhaupt mache, wirklich das Richtige. Das hatten wir auch schon mit ein paar Gästen tatsächlich im Podcast, wo wir diskutiert haben, auch das Produkt, was ich überhaupt gerade entwickle und das Problem, was ich eigentlich lösen möchte, ist es tatsächlich ein Problem oder ist es eigentlich ein Problem, das ich mir einbilde? Und das ist auch wieder so ein heikles Thema, was man da so ansteuern kann. Aber du, wir wollten eigentlich noch so viel heute besprechen, ja, aber ich sehe, wir sind schon so fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, wir müssen da echt eine zweite und noch eine dritte Episode, wo wir das, die weiteren Produkte in der Zukunft nochmal besprechen, mal vereinbaren. Aber vielleicht springen wir einfach mal kurz in die heutige Zeit und verstehen vielleicht einfach kurz, wie funktioniert in eurem Fall denn tatsächlich Akquise, jetzt basierend auf den Learnings, die ihr gemacht habt, weil ich habe verstanden, ich weiß, warum, ich sag mal, warum eure internen Prozesse, woran ihr zum Beispiel bemisst, seid ihr on track, dass ihr da immer den Kunden im Zentrum habt und euch am Kunden orientiert, weil jeder eurer Iterationen wurden, da war der Start auch irgendwie beim Kunden, weil der dann irgendwie gesagt hat, ja, hör mal zu, ich nutze es bei mir im Unternehmen oder könnt ihr das oder das, ihr habt da keinen klaren Fokus, das kam auch wieder vom Unternehmen. Und jedes Mal war irgendwie irgendein Kunde oder potenzieller Kunde der Auslöser dafür, dass ihr euch da weiterentwickelt habt. Wenn wir jetzt heute an die Akquise-Strategie denken, die ihr da fährt, wie funktioniert es da? Ist es dann auch basiert auf dem Kunden, dass es vielleicht ein Referral-System ist, oder habt ihr da vielleicht eine komplett krasse Acquisition-Strategy aufgebaut?
Die Info Nummer eins, die wir damit haben, ist, es gibt keinen Wunderkanal. Also es ist wirklich, wer das wirklich unter der Haube hat, dem schicke ich meine ganz herzlichen Glückwünsche und freue mich, zum Essen eingeladen zu werden. Ich kenne noch niemanden. Und wir arbeiten natürlich mit verschiedenen Kanälen. Und wir haben viele verschiedene Kanäle durchprobiert. Und am Ende des Tages, die Kanäle, die bei uns am besten funktionieren, sind die menschennächsten Kanäle. Das bedeutet, wir sind mitunter ein Produkt von der Deutschen Telekom. Man kann uns auch über die Deutsche Telekom quasi erwerben. Viele Grüße an die Kollegen. Zusammenarbeit schätze ich sehr. Und dadurch kommt natürlich auch immer wieder mal, hey, wir haben hier einen Mittelständler, der hat dieses und jenes Problem. Loxonet, wenn wir Leute zu euch hinschicken, so, dann läuft das. Dann haben wir keine Fragen mehr und nach einem Jahr kommt ein Daumen hoch. Was wollen wir eigentlich mehr? Und deswegen arbeiten wir ganz viel mit Partnern, wie beispielsweise der Deutschen Telekom oder auch einem der Big Four, die halt eben unser Produkt bei ihren Kunden platzieren als eine Lösung, die für die wesentliche Probleme löst und die Kunden, die dann nur noch begleiten mit den anderen Themen. Man kann das so ein bisschen vorstellen wie ein Thermomix. Ja? Also ein Unternehmen geht zur Telekom und sagt so, hör zu, so, wir haben das dicke Bundle an Problemen und dann werden wir quasi als Thermomix dahingestellt und wir machen die Soßen. Ja? Aber ein Thermomix funktioniert einfach. Ein paar Kartoffeln rein und los geht's und dann kommt immer dasselbe, aber was sehr Gutes bei raus. Und so arbeiten unsere Partner mit uns und dann arbeiten wir viel zusammen mit unseren bestehenden Kunden tatsächlich. Denn die bestehenden Kunden werden von uns aktiv eingebunden, wie wir unsere Prozesse verbessern können, was wir besser tun können. Dann fragen wir tatsächlich ab und zu so, hey, hör zu, wen gibt's denn bei euch in der Region, den ihr uns da empfehlen könntet? Und tatsächlich kommt dann immer wieder eine Empfehlung, weil man sagt so, hey, hör zu, mach das mal mit denen, das ist gut. Und das hilft einfach enorm, weil eine Empfehlung eines Menschen so unheimlich viel bringt und wir einfach festgestellt haben, dass auch die Kommunikation viel entspannter läuft und reibungsloser, weil einfach ein gewisses Vertrauensverhältnis auch schon da ist. Und im Hintergrund laufen dann selbstverständlich die weiteren klassischen Kanäle. Das sind Google Ads, das betreiben wir. Dann läuft noch LinkedIn als Kanal, das betreiben wir auch. Zwischendurch haben wir noch ein bisschen Instagram und Xing und Ähnliches betrieben. Das sind aber so, das ist Beiwerk, da legen wir keinen riesen Fokus drauf. Aber auch das ist, und wir reden ja von Transformation, das ist eine Momentaufnahme von heute. Das sind die Themen, die super funktionieren. Wir arbeiten gern mit unseren Partnern zusammen und vertrauen einander. Wir arbeiten gern mit unseren Kunden zusammen und empfehlen einander weiter. Auch bei uns so ein bisschen als Connector zwischen Kunden. Hey, wir haben auch den Mittelständler. Kanntet ihr den? Vielleicht wäre das was für euch. Und schaffen damit so eine kleine Kommune, wenn man das so möchte, an der man nicht teilnehmen muss, keine Sorge. Aber hin und wieder sind schon die einen Links da. Und dann die gängigen Kanäle, die aber bei uns tatsächlich nicht den Hauptkanal darstellen, wie für manch andere Softwareunternehmen.
Spannend. wenn ihr dann einen Kunden akquiriert habt, sag mal dahingestellt, welcher Kanal das jetzt ist, wie findet dann das Onboarding tatsächlich statt? Was hast du da so für Learnings gemacht, wenn es ums Onboarding geht?
Mhm. Vielleicht, um nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen und nochmal ein ganz, ganz grobes Bild zu umreißen um unser Produkt. Was ist unser Produkt? Unser Produkt ist eigentlich, kann man sich das vorstellen, wie ein cleanes Facebook für das Unternehmen, komplett White Label für das Unternehmen, mit allen Social-Funktionen, die man so klassischerweise kennt. Ich kann Video posten, ich kann Push-Notifications schicken, ich kann einen Beitrag posten, ich kann Umfragen darin machen, ich kann aber auch Workshops darüber managen, Stellen anzeigen. Also alles das, was eigentlich gerade so im Unternehmen wichtig und interessant ist und relevant auch, das geht dann übers Dashboard, ich habe Messaging dazu und dann viele weitere Funktionen. Hinten rüber haben wir natürlich eine API und können das System aufladen bis zum Bitno. Macht man aber in der Regel im zweiten Schritt, wenn das Ganze schon so um ein halbes Jährchen läuft und dann baut man das aus. Sorry für die kurze Intro-Wort. Und jetzt wieder zurück zu deiner Frage. Wie läuft ein Onboarding? Wir fragen unseren Kunden, worauf hast du eigentlich Bock? Denn wir haben verschiedene Arten von Kunden. Wir haben den einen Kunden, der ist techie by heart und sagt so, ey, geile Technologie, macht mega Spaß und ich habe genau eine Vorstellung, wie ich das mache. Und lasst mich bloß in Ruhe. Und ich will auch keine Nebenkommentare, sondern ich habe hier ein echt cooles Tool und spiel mir das an ein, zwei Assistenz der Geschäftsführung oder HR-Abenden oder Geschäftsführerabenden, spiele ich mir das zusammen und habe es konfiguriert und dann geht's los. Die machen das komplett selber und sind auch stolz wie Bolle darauf. Und dann haben wir die anderen Kunden, die sagen, hey, hör zu, wir haben im Übrigen, eigentlich wollten wir euch das nicht sagen, aber wir haben ein Problem. Ja, was denn das Problem? So, und dann hören wir rein in das Problem und eines dieser Probleme ist oftmals so, hey, wir haben mehrere Standorte und wir kriegen unsere Standorte nicht verbunden. Und da ist irgendwie, dann heißt es immer so, die hier in Musterstadt und die, von denen kommt ja immer nur das, ja, die respektieren ja gar nicht, was wir machen. Also so diese Standort, nicht Rivalität, aber dieser Standortfrust ist häufig ein Problem. Und ein anderes Problem ist auch so Verwaltung gegen Produktion oder Logistik. Haben wir auch häufiger. Und dann sprechen wir mit denen einmal kurz drüber, hör zu. Was ist eigentlich euer Problem? Und dann sagen die, ja, okay, unser Problem stellt sich so und so dar. Und dann sagen wir, hör zu, wir haben einen Vorschlag für euch. Wir haben hier einen Content-Fahrplan, der heißt bei uns in 12 Wochen zur erfolgreichen Mitarbeiter-App. Wir generieren jetzt einmal für euch auf Grundlage unserer vorliegenden Analytik super spannende Inhalte, wie man so richtig die Kolleginnen und Kollegen triggert, ja, wie man interessante Inhalte generiert. Man muss immer an das leere Restaurant denken. Keiner hat Bock, sich in ein leeres Restaurant zu setzen. Also muss ich dafür sorgen, dass das Restaurant irgendwo teilgefüllt ist, ja, dass ich da auch rein will, sonst geht ja keiner rein. Also haben wir dann Strategien, die wir da bereitstellen. Und dann geht das von, hör zu, wir haben hier eine Content-Strategie für euch, good luck. Oder die sagen, nee, Herr Weiz und Kollegen, kann da jemand wieder vorbeikommen? Irgendwie, wir brauchen auch ein Gesicht dazu. Und irgendwie die Monika, die fühlt sich damit noch nicht so. Und dann fällt halt einer von uns los, fahren da vorbei und dann machen wir einen halbtägigen Workshop und gehen da so ein bisschen durch, Best Practices und machen zusammen das Onboarding. Also ist so von der administrativen Seite, also wirklich von selbst zusammengefummelt. Unser schnellster war ein Krankenhaus mit 1600 Mitarbeitern. Die waren innerhalb von 1,5 Tagen online. Dann haben sich das selber konfiguriert. Bis hin zu ein Projekt ausgemacht, ein Quartal geht's auch. Und das ist so ein bisschen von der strategischen Seite, also von der Kunden- und Verwaltungsseite. Und dann haben wir noch den Nutzer. Wie wird der Nutzer geonboardet? Und für den gibt's einen super coolen oder einen super cleanen Zettel. Ja, das ist einfach so ein DIN A4 Zettel, sieht so ein bisschen aus wie so eine Rechnung mit Betreff. Oder was heißt Rechnung, ja? Aber es ist so, ich habe eine Betreffzeile, also ich habe oben die Empfängerzeile, unten die Betreffzeile, klassischer Brief. Und dann ein bisschen Content, den ich frei konfigurieren kann. Und dann sind da unten 3 QR-Codes. Der eine QR-Code ist Bums, Konto aktivieren, der andere ist iOS-App herunterladen, der andere ist Android-App herunterladen. Und dann ist es auch ein No-Brainer. Also dann ist es wirklich so, okay, cool, so das Ganze ist ja fürs Handy, ja, alles klar, lade ich runter und los geht's. Und dann sind die Mitarbeiter, alsbald als sie sich auf der Oberfläche befinden, ist das für die komplett selbsterklärend. Aber vielleicht ist, ja, unsere Zeit ist vorangeschritten, aber vielleicht ist es mir wichtig, noch mal eine kritische Frage zu stellen, selbst zu stellen, die wir auch häufig kriegen, um da vielleicht auch nochmal das Ganze nochmal kontrovers anzugehen. Was kannst du dir vorstellen, was könnte so ein kritisches Thema sein, wenn Mitarbeiter die Notiz kriegen, ey, jetzt mal Mitarbeiter-App und los geht's?
Ja, wahrscheinlich, dass sie kontrolliert werden. Das könnte vielleicht so ein Punkt sein.
Kontrolliert und muss ich wirklich mein eigenes Handy nutzen? Spannend ist tatsächlich, wir haben ein West-Ost-Gefälle immer noch. Und das Thema wird in den unterschiedlichen Bundesländern auch tatsächlich anders auf- und angenommen. Dabei ist dann immer die Frage, ja, muss das verpflichtend sein oder nicht? Es gibt zwei Wege von Unternehmen, wie sie das machen können. Die einen machen es wirklich verpflichtend und sagen so, hey, hör zu, so, das ist für euch alle, ja, weil wir können darüber unsere Urlaube managen und wenn ihr wollt, dass wir eine gute Urlaubsplanung und Schichtplanung machen, ja, dann bitte, ja, dann nutzt es auch, das ist für uns, ja, den Drops müsst ihr lutschen. Funktioniert tatsächlich auch sehr gut, hat bisher keine Proteste gegeben bei Unternehmen deswegen. Aber das andere ist, mit Anreizen zu arbeiten. Und ich hatte gerade eben ja so ein bisschen gesagt, hey, keiner hat Bock, sich in ein leeres Restaurant zu setzen. Und genauso funktioniert das auch im Onboarding. Und im Onboarding ist es halt eben so, dass ich dann immer wieder spannende Inhalte darüber teile und zum Beispiel auch wirklich spannende Videos, worüber dann die Belegschaft anfängt zu reden. Hey, hast du das und das Video gesehen? Und dann so, ja, habe ich gesehen, auf jeden Fall super spannend. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, was denn für ein Video? Ja, das in der Mitarbeiter-App, ja, habe ich nicht. Ja, lad's dir runter. Ja, also dafür ist es doch da. Also dann kannst du auch mitreden. Und so entsteht schon relativ schnell so, hey, hör zu, so ganz ehrlich, das ist für uns alle, wir sind ja eine Gemeinschaft und musst es nicht runterladen, aber so, wenn du mitreden willst oder wenn du auch Lust hast auf den und den spannenden Beitrag, dann das Glück ist bei dir. Und deswegen kriegt man das dann damit ganz gut hin. Und ein Logistiker von uns im Norden NRWs, der hat da eine richtig gute Idee gehabt. Der hat so einen 250-Mann-Betrieb und große Monitore oben in die Hallen gehängt. Und da hat man immer das Dashboard gesehen. Und da hat man den ganzen Tag gesehen, so, boah, noch cool, noch ein spannendes Video, ja, wie irgendwie ABC erklärt wird oder eine Mitarbeiterumfrage. Und es ist so zum Greifen nah, ja, so, ey, ich könnte daran teilnehmen, aber doch so fern, weil die App heruntergeladen werden. Und so kommt es dann noch schnell, dass wir auch dafür eine Akzeptanz sorgen, die uns auch glücklich macht. Bisschen Schwund ist immer. Wir haben kein Unternehmen, wo 100% dabei sind. Das wird es aber auch nie geben, glaube ich, ehrlicherweise. Dass wir mal so ein bis zehn Kollegen haben, die dann sagen so, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Das gibt's, das muss man aber auch akzeptieren und das muss man dann auch sportlich sehen.
Auch so viele spannende Punkte, ich versuche jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu verarbeiten. Also erstmal finde ich es intelligent, wie ihr Content nutzt. Also ihr nutzt Content als ein Vehikel, das man sowohl für Acquisition nutzt, für Retention, weil indem man interessante Content-Pieces teilt, schafft man mehr Engagement. Umso mehr Engagement man schafft, umso eher bleiben die Leute auf der Plattform, nutzen das Produkt und umso länger nutzen sie das. Das heißt, es erfüllt den Zweck der Retention. Fangen an, darüber zu sprechen, erteilen Informationen und dadurch dient es dann mal einem Zweck des Referral-Marketings für andere Mitarbeiter. Und dadurch, dass man dann nochmal Elemente hat, die man dann vielleicht wie bei dem Kunden über einen Monitor teilt, hat man so eine Art FOMO, das, hey, ich möchte da auch daran teilnehmen oder hey, ich verpasse daran teilzunehmen. Und dadurch habt ihr nochmal so einen Acquisition Layer, wo Leute sich dann, ich sag mal, dazu motiviert fühlen, das Produkt dann letztlich runterzuladen, beziehungsweise die App in diesem Fall. Das ist letztlich immer das gleiche Vehikel. Es ist immer Content, wo das Ganze beginnt. Und Es erfüllt aber verschiedene Zwecke. Daher habe ich das jetzt, weiß nicht, ob ich das richtig so, ich sag mal,
du hast die Gabe, die Gabe, einen Vorgang, der bei uns Geschäftspraxis ist, in wenige Sätze zu fassen, was mir als Rheinländer manchmal schwerfällt.
Das ist echt schlau gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich lerne immer weiter. Ja, dann würde ich sagen, also ich habe das Problem ist jetzt, ich habe noch so viele Fragen. Ich glaube, ich möchte diesen Fragen aber, ich meine auch diese Wertschätzung geben, dass wir die auch im Detail besprechen und nicht einfach nur ankratzen. Weil ich mag es nicht, Dinge nur anzukratzen, weil da lernt man nicht so viel. Da kann man einfach YouTube einschalten und sich so ein 5-Minuten-Video anschauen.
Da bin ich.
Ich glaube, wir müssen da echt eine zweite Episode anfügen, wo wir dann einfach mal ein bisschen tiefer nochmal einsteigen in diese Thematik Retention Rate, weil ich habe da echt noch ein paar Sachen, wo ich, glaube ich, da nochmal tiefer bohren würde. Vor allem auch, wie man ein Referral-System, glaube ich, da aufsetzen könnte. Ich glaube, da kann man echt ein interessantes Referral-System auch vielleicht, weiß es nicht, aber ich denke jetzt gerade Mitarbeiter-App, aber manchmal hat man ja auch zum Beispiel bei Logistikern gewisse Prozesse, wo sie vielleicht mit anderen Kunden, mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Das heißt, die Mitarbeiter müssen vielleicht mit anderen Leuten auch zusammen kommunizieren. Man da vielleicht so Brücken bauen kann, wie man vielleicht den Kunden, deiner Kunden, das Leben einfacher machen kann und so ein ganzes Referral-Marketing-Scheme darauf aufbauen kann. Weiß ich, da rattert irgendwie gerade ein bisschen wir was halten's. Bei mir.
Ich würde sagen, wir halten es gerne spannend. Und ja. Vielleicht können wir ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch dazu motivieren, mit dem, was wir teilweise im Detail besprochen haben, aber auch das, was wir ein bisschen angepiekst haben, was wir vielleicht in der nächsten Gelegenheit nochmal mehr vertiefen.
Sehr gerne, sehr gerne. Benedikt, ich danke dir vielmals. Danke für deine Zeit heute und ich freue mich auf die zweite Episode.
Gut, großartig. Hat mir viel Spaß gemacht und allen Zuhörerinnen und Zuhörern gutes Ankommen zu Hause oder gutes Ausschwitzen und auch vielen Dank für die Zeit.
Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei Digital Umsetzen.